Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen?
Naja, ja, okay.
Lass ich noch durchgehen.
11.24 Uhr.
Wir haben morgens angefangen, genau. Und jetzt haben wir mittlerweile schon Mittag.
Ja. Naja, Weißwurst-Frühstück. Ah nee, das hätten wir schon längst erledigen müssen.
11 Uhr. Mhm.
Ja, wir haben so ein Running Gag, so Backups und Weißwurst-Frühstück. Das sind immer so Begriffe, die bei uns sehr oft vorkommen. Oder solche...
Ja, Brezen hatte ich jetzt gestern, allerdings ohne Weißwurst.
Okay.
Ohne Senf und ohne Weißbier, leider. Aber dafür die Brezen, ja.
In der Butterbrezen oder was?
Nee, einfach nur Salz, Brezel, ohne Butter, ohne alles.
Oh.
Auch ohne den neumodischen Kram da mit Käse und Speck überbacken, so ein Kram, braucht man alles nicht.
Naja, mit Käse wird doch alles besser.
Ja, je mehr Käse, umso besser, ja genau.
Da kann man auch mal schlechte Dinge drunter verstecken unter Käse.
Ja, mit Käse überbacken, genau.
So ist das.
Ja. Apropos mit Käse überbacken, hast du das mitgekriegt? Jeder kauft sich doch mittlerweile oder im Moment einen Airfryer.
Ja, aber der Trend existiert doch schon seit zig Jahren.
Sagen wir mal so, also das Produkt an sich ja, und die fingen ja wirklich an hier mit dieser, oder den ersten Kontakt, sagen wir mal, der sich mir so ein bisschen mehr eingebrannt hat, waren halt diese Mini-Fritteusen, ja, rotierend mit einem Löffel Öl anstatt einer Flasche Öl, ja. Das waren so mit die ersten Dinge, und heutzutage sind es ja eigentlich diese Mini-Backöfen.
Ja.
Die werden ja eigentlich seit ein paar Wochen jetzt ziemlich totgetreten, zumindest mal auf Instagram. Ich weiß nicht, was ich meinem Algorithmus angetan habe, aber mein armer Feed wird so vollgespült mit den ganzen Tipps und Tricks zum Airfryer.
Also ich darf daran erinnern, wir haben 2014 das erste Mal im Podcast über eine Heißluftfritteuse gesprochen von der
haben
Firma.
Wir? Echt?
Von der Firma Tefal. Da wurde ich auch bemustert.
Wow. Und nein, unglaublich.
Unglaublich.
Wir haben den Trend damals schon mitgestaltet.
Wir haben den Trend ausgelöst, würde ich bald sagen. Nein, also wir haben.
Ich wollte es gerade. Ja, ja.
Wir haben ja schon eine Heißluftfritteuse besprochen. Ja, ja.
Es kehrt alles wieder. Ich habe mich nicht mehr dran erinnert.
Doch, doch.
Und eine simple Google-Suche, ne?
Und danach haben wir gleichzeitig, zwei Wochen später, glaube ich, den Tefal Opti-Grill besprochen.
Genau, da kannst du dich dran erinnern, genau. Ja, weil ich glaube, den hast du auch bei dir noch in der Küche stehen, oder?
Den habe ich noch im Einsatz, das Ding macht auch Spaß. Genau.
Weil genau mit dem hatte ich mich vor, wir haben ja mittlerweile schon 24, hatte ich mich, glaube ich, so zum Ende letzten Jahres mal kurz beschäftigt. Mhm. Ob das vielleicht noch was für mich oder für uns wäre. Hab's aber dann doch wieder verworfen erstmal, weil noch ein Gerät mit da rumstehen, hat schon auch keine Lust mehr. Das ist auch das Problem eigentlich beim Airfryer. Weil du willst ihn ja im Prinzip benutzen, ja, hast ihn dann irgendwo, oder er muss ja irgendwo stehen.
Ja.
Unsere Küche ist zwar groß, aber da ein Gerät dann auch wieder stehen zu haben, was du vielleicht dann nicht so oft benutzt, ich weiß nicht, ja.
Du kannst natürlich viel drin machen im Airfryer. Ne?
Das ist ja. Die Frage ist halt, nutzt du ihn dann wirklich so oft? Mhm. Was sich natürlich sehr anbietet, ist einfach, du kannst relativ kompakte Mengen günstig halt einfach machen, weil ich habe auch immer gesagt, was brauche ich einen Airfryer, wenn ich einen Umluftbackofen habe. Aber alleine vom Energieverbrauch her.
Ja, aber die Sachen werden auch wesentlich besser als im Umluftbackofen. Also wesentlich krosser. Doch, doch, also das kann ich sagen.
Das kommt auf den Umluftbackofen.
Ganz schön, ja.
Weil da gibt es ja auch, je nachdem, wie alt die Dinger sind oder auch wie viel Geld da investierst, gibt es da schon Unterschiede, auch die Temperaturen, die sie erreichen. Ja, viele haben ja früher nur bis 190, mittlerweile kannst du da von der Temperatur ja auch höher gehen. Von daher, da kannst du schon sehr, sehr viel machen. Und es gibt ja auch mittlerweile Backofenhersteller, die auf den Trend aufgesprungen sind und auch Airfryer-Funktionen mittlerweile in ihre Geräte integrieren.
Gibt es auch, auf jeden Fall.
Ich nenne jetzt keine Marken, aber
ja.
Gibt es mittlerweile auch. Also der Trend ist anscheinend wirklich nicht so ohne. Auch wenn wir ihn damals schon angetreten haben. Wie gesagt, mich hat er jetzt vor ein paar Wochen erst wieder eingeholt.
Ja, mittlerweile können die Geräte auch ein bisschen mehr und sind auch ein bisschen anders aufgestellt. Der große Trend, der so seit den letzten Wochen mich so ereilt hat, hätte ich bald gesagt, dass man jetzt Heißluftfritteusen mit zwei verschiedenen Fächern hat. Das gab es zu meiner Zeit, hätte ich bald gesagt, noch gar nicht. Da gab es halt das eine Fach und das war das, wo man mit arbeiten konnte, und mittlerweile gibt es ja ganz viele Hersteller, die zwei Fächer untergebracht haben, wo man dann halt auch unterschiedliche Gerichte drin zubereiten kann. Das finde ich ganz interessant, aber hat man ja noch mehr Platz, den man dafür aufwenden muss, und man braucht noch mehr Platz dafür, und das ist immer so eine Sache, ne?
Ja, Platz und Nutzen. Überlegt. Ja. Wenn man überlegt, das fing eigentlich so als die gesündere Alternative zum Pommes machen, fing es mal an.
Ja.
Oder wurde das mal auch eine Zeit lang beworben. Ja. Und mittlerweile hast du dann so Kanäle, die Tipps geben, wie man Spare Ribs da drin zubereitet, ja. Und was man da alles noch mitmachen kann, außer Pommes und Hähnchen, ja. Ist schon.
Ich backe da zum Beispiel meine Brötchen mit auf.
Genau, das ist auch wieder so ein Ding zum Brötchen aufbacken, ja.
Ja. Es geht schnell.
Ja, Hammer, gut, na ja, okay, egal. Ich habe gedacht, so zum Einstieg mal ein anderes Thema als immer nur Autos, ja.
Oh, na ja, wir reden ja sehr oft über Kulinarik.
Da hatten wir da hatten wir vor der Aufnahme ja eben auch schon wieder drüber gesprochen.
Ja, gut. Autos bewegen uns halt im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
Ja.
Ja.
Aber ich kann mich immer noch über Autos erfreuen und ich lasse mir den Spaß auch nicht nehmen.
Nö, warum auch? Ja. Was ich halt nicht verstehe, ist, wenn viele sagen, Autos machen nur Spaß mit einem Verbrenner.
Nö.
Das muss am besten hier so eine 20-Liter-Maschine sein. Die muss laut sein, so wie manche Motorradfahrer dann. Ja, ich muss mein Motorrad ja auch hören können. Ja, da hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe zwar auch Spaß daran und ich fahre sehr gerne Auto, aber ich bin jetzt da nicht so emotional aufgeladen, dass ich sage, hier, da muss ein Boxer drin sein. Ich brauche da 12 Zylinder, ja, und 6 Liter Hubraum und so ein Scheiß.
Es gibt, wie soll ich es sagen? Es gibt immer, was möchte ich zu dem Zeitpunkt mit dem Fahrzeug erleben? Da kann man auch eine gute Analogie ziehen zum Thema Essen. Möchte ich nur rein meinen Hunger befriedigen, dann kann ich auch ein Stück Trockenbrot essen und kann auch Wasser trinken und meine Grundbedürfnisse sind auch gestillt. Ich habe meinen Durst gestillt, ich habe meinen Hunger gestillt, und so kann man auch das Autofahren bezeichnen. Wenn ich von A nach B kommen will, kann ich das mit einem normalen Auto machen, kann es mit einem Elektroauto machen. Ich nutze das Fahrzeug zum als zweckmäßiges Werkzeug sozusagen. Ich kann das Fahrzeug aber auch als Genussmittel nehmen, um eine Ausfahrt zu machen, um mit guter Musik, mit einem offenen Fahrzeug durch die Natur zu fahren und einer schönen Bergstraße entlang fahren und das Ganze genießen. Das kann ich natürlich auch mit einem 7-Gang-Gourmet-Menü machen, von Tim Raue im 2-Sterne-Restaurant zubereitet. Das ist das Gleiche. Also so sehe ich das Ganze. So kann man auch das Autofahren sehen. In verschiedenen Ausprägungen. Als zweckmäßige Sache oder auch als Genussmittel. Oder ja, so würde ich das einstufen.
Aber auch da, es gibt vegane Sterneküche. Ja.
Ich habe ja nicht gesagt, dass es fleischbasierend sein muss. Ich habe ja nur gesagt, 2-Sterne-Koch Tim Raue oder?
Nee, ich meine, weil, wie gesagt, für manche findet Autofahren halt nur mit Verbrenner statt. Ja.
Nö.
Und das ist halt das, wie gesagt, deswegen auch hier, oder auch gerade mit der vegetarischen Küche, es gibt sehr gute und auch Sterne vegetarische Küche.
Ja,
also es muss kein Verbrenner sein, um halt dann auch dieses.
Ja, okay.
Beim klar. Autofahren
Nein,
erleben zu können.
Muss es nicht. Muss es nicht.
Ich kann verstehen, dass für manche der Verbrenner oder der Ton einfach dazugehört.
Ja.
Aber es wird halt aussterben, definitiv.
Davon ist auszugehen, auf jeden Fall. Ja, das ist so.
Es wird länger dauern, als von vielen herbeigeredet wird oder gefordert wird. Und ich bin auch der Meinung, es kann gar nicht anders funktionieren. Ja, wir werden eine sehr lange Übergangszeit haben, auch wenn die Ziele da, wie gesagt, relativ kurz ja gesteckt sind, auch wenn wir da über 30, 35, 40, was ja früher gesprochen haben. Die, dann wird es ja immer früher, dann fing das Zurückrudern wieder an. Und dann, wie gesagt, ich denke mal, es wird länger dauern, als man heute annimmt. Ja, oder was manche befürchten, es wird definitiv länger dauern. Es gibt eine, es wird einige Hersteller geben, die definitiv auch für ihre Klientel darüber hinaus noch Fahrzeuge anbieten werden. Mhm. Zu welchen Preisen, ja, vor allem an der Zapfsäule, das müssen wir dann sehen. Mhm. Die Möglichkeit wird aber bestehen. Und wie gesagt, von meiner Meinung nach auch länger als viele da, wie gesagt, immer sagen. Aber es wird über lang definitiv auslaufen. Dass wir auch da über das Endziel, scheiß Deutsch, dass wir dann auch, wenn wir, wie gesagt, den Umstieg vollzogen haben, es trotzdem immer noch welche geben wird, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren.
Ja, klar.
Das ist genauso, wie wir heute Oldtimer haben, werden wir da auch Oldtimer haben. Mhm. Und wir werden da auch neue Oldtimer haben, ja, das ist gar kein Ding. Aber inwieweit die breite Masse halt damit noch fährt, ist eine ganz andere Frage. Ja.
Ja,
wobei das Thema Transport oder von A nach B wird sowieso in 20 Jahren eine ganz andere Diskussion sein als heute. Der Individualverkehr in der Art und Weise, wie wir ihn heute haben, den werden wir in 20 Jahren so nicht mehr haben.
Zumindest in den Ballungszentren, in den Metropolen wird das nicht mehr der Fall sein, wie wir es heute dort sehen.
Aber selbst noch nicht mal nur da.
Gut, 20 Jahre ist eine lange Zeit, aber wenn ich mir jetzt den ÖPNV auf dem Land anschaue, dann kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Das wird in 20 Jahren ein ganz anderes Thema sein.
Ja,
bis dahin haben wir den Stand des autonomen Fahrens auf jeden Fall sehr viel weiter gebracht. Was heißt sehr viel? Haben wir weitergebracht? Tesla mal außen vor gelassen. Wird das autonome Fahren definitiv auf der Straße zu finden sein.
Ja.
Und das wird einen riesen Einfluss haben darauf, wie sich, wie gesagt, der Transport auch vom Land in die Stadt verändern wird. Weil wenn wir über autonomes Fahren sprechen, ja, dann vorausgesetzt wird, auch da wieder, das ist ja nicht nur das Thema autonome Fahren, es ist ja auch die Investition in die Infrastruktur. Ja, was bringt mir das, wenn autonomes Fahren existiert, aber nicht das Geld, um dann auch die Strecken zu bedienen? Ja, beziehungsweise der Wille fehlt, um in die Strecke zu investieren. Aber das wird die Sache auch nochmal, auch wie gesagt, der Anschluss von ländlichen Gegenden in die Stadt wird das auch nochmal voranbringen. Das ganze Thema, sei es jetzt wirklich netzgebunden, also Schiene und nicht nur Straße. Aber sobald, wie gesagt, in Scale das autonome Fahren gerade auch auf der Straße funktioniert, dann wird das auch nochmal, gerade was diese Anbindung ja an ÖPNV betrifft, wird das auch nochmal ein großer Schritt nach vorne werden. Und wie gesagt, in 20 Jahren, mein Gott, reden jetzt drüber, dass manch einer davon redet, dieses Jahr noch große Stückzahlen an Robotaxis auf die Straße zu bringen.
Naja, aber du musst ja sehen, wer das sagt. Du musst ja sehen, wer das sagt. Das
ja, ist, die jetzt in China Zulassung bekommen haben für volles autonomes Selbstfahren. Ja,
ja, aber es sagt ja halt Elon Musk und naja, der hat ja schon so viel gesagt. Aber am 8. August, da wird er ja ganz viel zeigen. Ja, ja.
Ja,
wird er ganz viel zeigen.
Also ich würde immer noch darauf wetten, dass sich da einiges verschiebt. Aber mein Gott, es wäre Zeit, ja, dass Zeitpläne von Tesla, vor allem von Elon Musk, sich endlich mal bewahrheiten.
Ja, aber ich sehe da schwarz. Aber okay.
Es wird immer schwieriger.
Ja.
Und ich denke, wenn das floppen sollte, wird es für gerade auch für Tesla sehr, sehr schwierig werden.
Wenn ich mir die aktuellen Zahlen anschaue und die ganzen Dinge, die da im Moment so am Start sind, sieht es ja ganz, ganz, ganz böse aus für Tesla gerade.
Ja, vor allem, wenn man mal guckt, klar, auch bei uns, die Verkaufszahlen EV gehen zurück, was aber auch nochmal andere Bedingungen hat jetzt als im globalen Markt. Und wenn man da sich gerade mal die Zahlen für China anguckt, wie die Zulassungszahlen und wie da Tesla steht, gerade im Vergleich zu den, und da kann man auch wieder sagen, die heimischen und die Subventionierung vom Staat und bla bla. Ja, aber generell, wie gesagt, die Verkaufszahlen sind weltweit angezogen. Nicht viel, aber die sind angezogen. Und bei Tesla, ja.
Ja.
Also da, es hat schon Gründe, warum da so solche Sparprogramme gefahren werden aktuell.
So ist es. Gut, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja.
Das machen wir
jetzt. Haben wir doch nochmal über Autos gequatscht. Ja,
siehst du mal. Ja, gut, wenn man jetzt Tesla als Auto bezeichnen möchte.
Oh, fang bitte nicht damit wieder an. Also was man ja wirklich sagen muss, ohne Tesla wären wir heute nicht
absolut.
Auf dem Stand, den wir auch hatten. Auch ohne Apple.
Ja.
Gerade wenn man mal guckt, ja, die ganzen Hersteller wie, das ist ja Xiaomi, hatten wir kurz vorher gesprochen, also vor der Aufnahme gesprochen, ja, mit ihrem Auto, mit dem sie ja wirklich auch auf dem Markt sind, ja. Wie heißen die anderen zwei nochmal, die an Autos hier arbeiten, die eigentlich auch hier im Smartphone-Bereich, mir fallen jetzt die chinesischen Marken nicht ein, aber da kommt ja auch noch was. Wie gesagt, ich würde sagen, Apple hat alles richtig gemacht, lass mal den Wettbewerb sich tot investieren und ihre Dinge schrauben. Ja, wie gesagt, wir hatten da mal zwei, drei Projekte am Start, aber wir haben es ja eh nie ernst gemeint. Wird nicht so gewesen sein. Ich denke mal schon, dass da ein bisschen mehr ernstere Ambitionen da waren, aber sie haben halt noch den Stecker gezogen, ja, bevor sie sich dann wahrscheinlich den Frust angetan haben. Wir haben ja auch oft genug in der Vergangenheit darüber gesprochen, Segment, Preise etc., Marktchancen, Stückzahlen, da haben wir ja auch in der Vergangenheit drüber gesprochen. Wie heißt es schön, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende vielleicht?
So ist es.
Weil so die Berichte sind ja auch eher mixed über das, wie heißt das Modell nochmal von Xiaomi?
Ich glaube SU7.
Irgendwas mit 7, glaube ich.
Irgendwas mit 7.
Die sind ja auch sehr mixed.
Ja, und wenn ich mir die Designsprache anschaue, ja, jetzt nichts Aufregendes, ne? Auch so ein bisschen an Tesla angelehnt, würde ich sagen.
Ja, viele haben den Vergleich ja zu Porsche gezogen.
Ah ja, naja.
Wobei mittlerweile, welche Auto gerade, ich tue mir das sowieso so schwer, das sehen sich viele so ähnlich. Aber das Problem haben wir ja im Smartphone-Markt genauso. Ja, ein Smartphone sieht halt aus wie ein Smartphone und anscheinend sehen halt Autos mittlerweile aus wie jedes andere Auto. Ja.
Das ist wohl wahr.
Es ist halt sehr schade, aber was willst du machen, ja? Viele sagen ja, die Autobauer bauen an den Interessen ihrer Kunden vorbei. Und
das,
ich würde sagen, gerade im E-Bereich ist es teilweise wirklich so. Ja, bis die ersten Modelle jetzt gerade auch von deutschen Automobilherstellern in dem Golfsegment beziehungsweise drunter halt kommen, wird es noch dauern. Leider, ja. Da würde ich schon sagen, baut man so ein bisschen an der Klientel einfach vorbei. Das ja, aber ansonsten wird ja das gebaut, was der Käufer will, ja. Und der Käufer will momentan SUVs, ja. Was willst du machen? Dann werden die halt gebaut.
Ja, aber ich sage ja auch immer wieder, SUV ist nicht gleich SUV. Es werden ja, grundsätzlich alle SUVs von einigen Leuten, die dem feindselig gegenübergestellt sind, über einen Kamm geschert oder geschoren, über einen Kamm geschoren. Und es gibt kleine SUVs, es gibt natürlich auch diese Monster-SUVs, natürlich gibt es die. Aber
selbst kleine SUVs muss es sein?
Was heißt, muss es sein? Es ist halt sehr schön, so hoch zu sitzen. Es ist halt sehr übersichtlich. Ja,
genau,
das ist
das
halt
kann,
so.
Das könntest du auch mit anderen Autos, beziehungsweise Autohersteller könnten das auch mit anderen Fahrzeugkonzepten als diesen SUVs halt machen. Gerade die eventuell mehr Praktikabilität und vor allem halt auch leichteren Zugang zu Lademöglichkeiten oder Variabilität ja auch bieten. Weil das findest du ja dann eigentlich erst wieder im oberen Preissegment. Ja. Gerade die kleineren oder kompakteren SUVs sind ja meistens, was den Kofferraum betrifft, ja schon sehr, sehr, sehr überschaubar. Gerade im Vergleich zu, wenn man mal gerade so guckt, ja, was der Polo früher gemacht hat, ja, oder wie der Polo aktuell aussieht. Da fragst du dich schon, von was hast du mehr? Und guck mal hier so einem X1 oder so mal hinten rein, ja.
Das ist richtig, da ist nicht sehr viel los, das ist korrekt, ja. Aber es gibt
im Vergleich zur Fahrzeuggröße.
Es gibt ja auch diese Mikro-SUVs, die wirklich sehr wenig verbrauchen, sehr, sehr, sehr günstig im Unterhalt sind. Und die darf man halt nicht mit diesen großen Monster-SUVs alle über einen Kamm scheren. Das ist halt so. Das sage ich immer wieder. Nur weil was SUV heißt, muss es ja auch nicht gleich wahnsinnig viel Sprit verbrauchen und wahnsinnig das Klima belasten. Das darf man nach meiner Meinung wirklich nicht alles
teilweise pauschalisieren. Sich ja auch. Ja, manches wird ja auch als SUV beworben oder auf den Markt gebracht, was ja ursprünglich noch nicht mal unbedingt in diese Kategorie gehört.
Ja, so ist es.
Beziehungsweise die Kategorie ist mittlerweile so breit geworden.
Genau.
Ja.
Natürlich kann ich es verstehen, wenn einer sagt, es muss kein Q7 sein, das ist alles nur. Klar kann ich das verstehen, dass es das nicht sein muss und dass so ein Auto nicht in die Stadt gehört. Ja, kann ich auch alles nachvollziehen, klar. Alles okay. Kann man drüber diskutieren.
Irgendwann bauen sie diese Fahrzeuge auf der Plattform von einem Amarok oder so, ja.
Wie meinst du das?
Von der Größe her.
Ja. Ja. Kommt alles noch. So ein Escalade, der nimmt sich ja nichts. Ne? Der ist ja fast genauso lang wie so ein Amarok. So ein Cadillac Escalade.
Ah, Mann.
Naja, okay. Diese ewige Diskussion über Autos. Des deutschen liebsten Kindes.
Ja, den muss man ja mal sagen. Also Deutschland ist ja ein Land der Autofahrer. Ja.
Es ist
der
doch,
Autobauer, ja. Der Autofahrer, der Autobahnen. Ja,
ja. Ja,
so das wirst du auch so schnell nicht ändern können. Es ist auch die Frage, inwieweit willst du das überhaupt ändern? Weil klar kannst du sagen, hier das deutsche Autobahnnetz ist noch ausbaufähig, beziehungsweise vor allem instand. Setzungsfähig. Ja, da muss noch einiges gemacht werden. Ich denke mal, alleine der vernünftige Zustand der Autobahn würde schon sehr viel helfen. Wenn man sich alleine mal vorstellt, die ganzen Baustellen wären endlich mal weg.
Mhm. Ja.
Da müsste man auch nicht unbedingt irgendwo noch vierspurig ausbauen, ja, weil das würde alleine schon sehr helfen, ja.
Ja, absolut.
Und ansonsten, klar, in den Erhalt bzw. Sanierung muss definitiv investiert werden, wie weit das ein oder andere Ausbauprojekt wirklich notwendig ist. Die andere Frage, gerade wenn man mal überlegt, dass ja doch viel auf die Schiene könnte, was jetzt gerade der Güterverkehr betrifft.
Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Eine ganz andere Baustelle ist.
Ja,
und dass da ja viel zusammengespart und marode Streckennetze etc. Aber wie gesagt, das kannst du über die Autobahn ja auch sagen. Und warum sollte ich hier Hauptverkehrsadern auf der Autobahn 4 oder wie alle, sagen wir mal, in beide Richtungen dann 8-spurig oder 10-spurig ausbauen? Solche Ideen gibt es, ja. Warum sollte ich das machen, wenn ich nicht besser eigentlich dran wäre, entsprechend ins Schienennetz zu investieren, um zu gucken, dass ich da einfach mehr auf die Schiene kriege, dass Industriegebiete wieder an die Schiene angeschlossen werden, wie wir es früher mal hatten.
Ja.
Da sind wir wieder bei diesem Früher-Term, ja.
Oder verschiedene Industriestandorte, nicht nur Standorte, sondern auch einzelne Niederlassungen hatten Gleisanschlüsse. Das haben sie ja zum Teil heute immer noch, aber das hat sich ja immer stärker reduziert. Ne?
Mhm. Ja.
Das ist so.
Also das sind halt alle Sachen, da muss man überlegen. Wie gesagt, da wird sich so schnell nichts, auch wie gesagt, auch die Mobilitätswende hin zu Elektroantrieben oder generell zu Alternativen zum Verbrennermotor. Das muss ja nicht nur der Elektromotor sein.
Ja.
Ich denke mal gerade im LKW, Bus oder wie gesagt, vor allem die LKWs werden in Zukunft auch größer werden oder mehr, noch mehr auf einmal transportieren. Testläufe gibt es ja alles schon. Ja. Wie gesagt, da kommen auch andere Antriebsmethoden wahrscheinlich noch. Ja. Brennstoffzelle ist ja auch noch nicht tot. Feststoffbatterien. Ja. Also, wie gesagt, das ganze Thema ist ja noch nicht durch. Ja. Da wird auch noch einiges passieren in dem Bereich, gerade in dem wie gesagt, alles, was jetzt über den Privat-PKW im Prinzip hinausgeht, ja. Da wird noch einiges passieren. Aber das wird ja trotzdem nichts dran ändern, ja. Oder höchstwahrscheinlich nichts dran ändern, ja, an dem Standort Deutschland als Autostandort,
ja,
beziehungsweise am deutschen Autobahnnetz, da wird ja nichts zurückgebaut. Ja, der Bedarf, wie gesagt, es besteht eigentlich Bedarf an noch mehr und besser und vor allem in besserem Zustand Autobahnen.
Ja.
Und wie gesagt, wir haben vorhin über einen Zeitraum von 20 Jahren gesprochen. Trotzdem wird der Individualverkehr ja zumindest mal mittelfristig definitiv noch ein Thema sein.
Ja, ja, klar.
Und von daher, mein Gott, ja.
Naja.
Da wird sich erstmal nichts dran ändern am Land der Autofahrer. Ja,
ja, das ist nun mal so. Ob das sich nicht Stück für Stück abbauen wird, dass wir jetzt nicht mehr die Nation sind, die die besten Autos produzieren, das steht in den Sternen. Ich sehe es ein bisschen schwarz, wenn ich mir anschaue, was da so alles aus China auf uns zu rollt. Dann sehe ich das ein bisschen schwarz. Aber schauen wir mal.
Müsste es aber nicht.
Müsste es nicht, nein, nein. Aber
müsste. Und da hat, wie gesagt, da hat auch sehr wenig nur mit zu tun, ja, dass es heißt, ja, der Industriestandort Deutschland wird so unattraktiv. Wo letztendlich Mercedes ein Auto entwickelt und baut, mal außen vor,
ja, ja,
den können sie von mir aus auch in Mexiko schrauben. Ja. Ist zwar scheiße für den Standort Deutschland, aber wie gesagt, Mercedes als deutsche Automarke, ja, mit ihrem Sitz, bla bla bla. Es wird so viel mittlerweile schon im Ausland produziert und an Teilen zugekauft.
Ja, klar.
Das Thema deutsches Auto hat sich im Prinzip schon lange erledigt. Und von daher, wie gesagt, an dem Punkt führend in der Autoentwicklung, gerade für deutsche Autobauer, wie gesagt, ist ja die Frage, an welchem Standort entwickle ich jetzt, eher zweitrangig, nicht für uns als Deutschland, aber für Mercedes ist es ja erstmal zweitrangig, wo sie das Fahrzeug entwickeln oder auch zusammenschrauben. Trotzdem kann man da in der Technik ja führend sein. Mhm. Und das ist halt die Frage, wie kann es dazu kommen, dass ich diese Position einfach abgebe? Oder jemand anderes, oder es so weit dazu kommen lasse, dass jemand anderes mich überholen kann?
Ja. Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Wie konnte es so weit kommen? Naja, schauen wir mal.
Mein Gott, das Rennen ist noch nicht verloren, um es so auszudrücken.
Aber im Moment sehen die Prognosen jetzt nicht so gut aus, ne? Um mal ganz ehrlich zu sein.
Ich hoffe mal, dass das Ruder definitiv noch, oder dass unsere großen drei das Ruder definitiv noch gerissen kriegen. Ich würde sagen, dass es für den einen oder anderen besser aussieht.
Ja.
Ich hoffe mal, dass VW ihre hausinternen Probleme besser in den Griff kriegen. Und ansonsten, ja.
Es gibt Hoffnungen, sagen wir es mal so.
Genau. So, aber jetzt machen wir wirklich mal dicht.
Zumindest Thema. Das Autothema können wir jetzt abschließen.
Genau, das machen wir mal dicht. Und dann gucken wir mal, ich glaube so, ein, zwei Sachen haben wir ja noch, die wir eigentlich sprechen wollten.
Reden wir über unser zweites Lieblingsthema, reden wir über 8 GB RAM in den Basis, in den Basisausstattungen der MacBooks. Und dieses Thema beschäftigt nicht nur uns, sondern auch ganz viele Kollegen und auch ganz viele andere Publikationen haben sich über das Thema erneut Gedanken gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, sie haben sich darüber aufgeregt. Nein, sie haben sich darüber Gedanken gemacht. Und auch die geschätzten Kollegen vom ATP-Podcast, nämlich in der Folge 560, die sind auch schon etwas dabei, auch schon eine Zeit lang dabei, die haben das Ganze mal ein wenig analysiert. Wir verlinken die Folge in den Shownotes, eine sehr hörenswerte Folge, speziell der Teil, wo sie sich über die 8 GB RAM in der Basisausstattung aufging oder sie haben es analysiert und sie haben sich darüber halt Gedanken gemacht. Und das ist mir alles gar nicht so bewusst gewesen. Indirekt war mir das schon so ein bisschen bewusst, aber ich habe jetzt die Jahreszahlen gar nicht so präsent gehabt und ich habe da auch nicht so ganz tiefgreifend historisch drüber nachgedacht, wie es die Kollegen vom ATP-Podcast gemacht haben. Und wenn man das jetzt polemisch ausdrücken möchte, könnte man sagen, Tim Cook ist schuld. Tim Cook ist schuld, dass wir immer noch 8 GB RAM in der Basisausstattung haben, weil bis 2011 steigerte Apple regelmäßig die RAM-Konfiguration in den Basismodellen. So hat es hier zumindest ATP rausgearbeitet. Und vor Cook hatte Apple über 27 Jahre hinweg regelmäßig mehr RAM für die Einsteigermodelle spendiert und von 1986 bis 1990 sogar jeweils mit sinkenden Einstiegspreisen. Und seitdem Tim Cook am Ruder ist, hat sich das Ganze halt nicht verändert und sie haben halt die Basiskonfigurationen bezüglich des RAMs nicht angepasst oder nicht auf zeitgemäße Beine gestellt, sag ich jetzt mal, oder auf zeitgemäße Konfigurationen gestellt. Das ist natürlich eine interessante These. Und wenn man sich diese ganzen Daten nochmal so vor Augen führt, könnte man wirklich, wie ich es eben schon sagte, als Clickbait-Überschrift setzen, Tim Cook ist schuld, dass wir immer noch 8 GB RAM haben. Tja, genaueres, wie gesagt, in der ATP Folge 580 in den Shownotes.
Du weißt, für was ATP steht?
Accidental Tech Podcast oder irgendwas.
Ja, genau. Weißt du auch, wie es dazu kam?
Es kam aus dem Autokontext heraus, glaube ich.
Ja,
ne?
Genau. Andersrum als bei uns, weil die hatten ja vorher einen Autopodcast zusammen gemacht und immer wieder im Podcast über Technik gesprochen. Und dann haben sie gesagt, machen wir doch aus dem Technikbereich einen eigenen Podcast, weil irgendwann haben wir auch so den Stoff erreicht, wo wir nicht weiter über Autos reden können, weil wir eigentlich über alles, was wir sprechen wollten, gesprochen haben. Und dann kam es halt zu dem Tech-Podcast, ja, und dann haben sie den halt Accidental Tech-Podcast genannt.
Ja.
Bei uns wird es mal hier den Accidental Auto-Podcast werden wahrscheinlich, ja.
Könnte passieren. Da ist doch der Overcast-Entwickler auch mit drin in dem Podcast, ne? Bei ATP.
Ja, genau.
Ja, okay, dann ist das korrekt. Ich höre jetzt nicht regelmäßig den Podcast, weil ich zugeben muss, wenn ich englischsprachige Podcasts höre, dann muss ich mich etwas mehr drauf konzentrieren. Das kann dann nicht so nebenbei laufen. Ja,
das geht nicht in doppelter Wiedergabegeschwindigkeit.
Genau, weil es halt nicht meine Native Language ist. Aber gezielt, wenn ich auf sowas hingewiesen werde, Mensch, da geht es um diese 8 GB RAM, dann höre ich da schon mal rein und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Kollegen sich mit dieser Problematik der 8 GB Basisausstattung beschäftigen. Das ist ein großes Thema oder es ist vielleicht nur so ein großes Thema, weil ich gezielt darauf hinschaue oder weil ich mich damit gezielt auseinandersetze, kann natürlich auch sein. Vielleicht möchte man auch nur diese Bäume sehen, die im Wald stehen und alle anderen Bäume ausblenden, kann auch sein. Keine Ahnung. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu stark eingefärbt in diese Thematik.
Ich denke schon, auch gerade weil es von Apple ja in der Vergangenheit schon anders gehandhabt wurde.
Ja.
Und jetzt über so einen langen Zeitraum im Prinzip festgehalten wird an dieser Grundkonfiguration, ist das schon ein Thema, was auch, wie gesagt, jetzt heftiger diskutiert wird, ja, oder auch behandelt und angesprochen wird. Und wie wir auch immer sagen, zu Recht.
Ja, klar.
Klar mag es für sehr viele ausreichen, aber trotzdem, mehr würde nicht schaden. Klar, kostet auch wieder mehr Geld. Ja.
Ja.
Nur das, was halt Apple da als Markup auch ausruft, ist halt schon, klar sind die Preise über die Jahre, waren ja auch mal die RAM-Preise gesunken bei Apple. Da hat man sie auch sehr viel gelobt. Ja, nur wenn man sich heute auch mal wieder die RAM-Preise anguckt, für das, was du kriegst ja in den Upgrades, ist schon.
Ja, ich meine, vielleicht müssten es ja nicht gleich 16 sein, vielleicht könnten sie auf 12 gehen. Sie haben ja sowieso so krumme RAM-Zahlen. Es gibt ja auch mittlerweile
mittlerweile 24.
24, ja. Genau. Also vielleicht könnte man dann auf 12 gehen in der Basiskonfiguration. Ja, dann würde man wenigstens ein wenig guten Willen sehen. Aber nein. Na gut, egal. Das haben wir auch schon so oft diskutiert. Lass uns das jetzt nicht noch breiter rollen, als es notwendig ist. Also wie gesagt, Hörempfehlung 560er Folge vom ATP-Podcast. So, und Mr. Mark Gurman hat sich wieder geäußert. Der hatte eine ganz steile.
Nein.
Um es kurz zu machen, ich weiß es nicht, ich bin hin und her gerissen. Ich habe mir über diese Aussage und über diese These ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Und er hat gesagt, es könnte sein, dass wir am Dienstag, also Dienstag nächster Woche, am 7. Mai, in den iPad Pro-Geräten gleich die M4-Prozessoren sehen werden. Als Starteinheit oder als Start-SoC für die Pro-Geräte. Das heißt Start-SoC, es wird dann nur einen SoC geben, es wird ja wahrscheinlich keine Option geben auf Pro oder Max, es wird dann wahrscheinlich nur die Basisversion geben, logischerweise. Und er meint, der M3 wird übersprungen und er hatte auch eine starke These, die man durchaus diskutieren kann. Er sagt, es wird das erste wirkliche KI-Gerät sein oder KI-getriebene Gerät sein von Apple. Die Sache, dass der M4 ja ganz stark in diese KI-Welt reingehen soll, die hatten wir schon in den letzten Wochen gehört. Diese Gerüchte hatten wir schon von vielen gehört. Das kann ja auch möglich sein und das wird wahrscheinlich auch so sein. Und zum Start soll es halt das iPad sein. Darüber kann man wahrlich diskutieren.
Ja, kann man diskutieren. Ich kürze es aber ab. Nee.
Und warum? Was ist deine Begründung dafür?
Erstens mal gehe ich fest davon aus und auch, wie wir in den letzten Jahren auch schon über die Chips gesprochen haben, wir haben ja die Neural Engine drin, wir haben gerade auch die wie heißen die Modelle? Large Language Dingsbums, MML?
Large Language Model.
Ja, LLM, genau.
LLM, ja.
Die ja auch sehr gut auf der aktuellen Chips laufen, beziehungsweise ja unter Berücksichtigung davon ja auch entwickelt wurden, beziehungsweise die Anwendungen, die Apple ja auch schon hat. Jetzt das, was sie auch vorgestellt hatten, da ist kein M4 notwendig. Den werden wir, denke ich mal, in anderen Geräten zuerst sehen und nicht im iPad Pro. Plus, ich hatte noch einen anderen Gedanken, den habe ich jetzt leider beim Überlegen, wie das, wie sich das Modell nennt, habe ich den Faden wieder verloren. Fällt mir vielleicht wieder ein, ja, wenn wir jetzt beim nächsten Thema sind. Springen wir nochmal zurück. Wie gesagt, AI-Funktionen ja. Man sagt ja auch immer, ja, guck mal, was Samsung macht, ja, und mit Google, mit der Integration. Ich denke, in dem Bereich werden wir schon was sehen. Das wird wahrscheinlich auch ein Punkt sein, den sie halt in ihrer Präsentation da zeigen werden. Aber das ist jetzt nichts, was meiner Meinung nach ein M4 erfordern würde. Und vor allem sind wir auch, denke ich, noch nicht so weit, dass wir den M4 jetzt in dem Pro schon sehen könnten. Ja, also alleine was den Chip und die
Verfügbarkeit betrifft. Ja, naja, es gehen ja die Gerüchte ganz stark in die Richtung, dass das Hauptthema auf der WWDC KI sein wird, dass Apple da einiges zeigen wird und auch in den Conference Call.
Hat nicht zuletzt sogar eine Firma gekauft, die mit AI-Entwicklung beschäftigt war?
Wir haben letztes Jahr so einiges, glaube ich, da diesbezüglich aufgekauft. Und auch in den Conference Call rund um die Quartalszahlen hat sich Tim Cook ja nochmal zum Thema KI geäußert und hat da ja so ein bisschen was angeteasert und hat ja auch so ein paar Statements dazu abgegeben, die ja stark darauf hindeuten, dass die WWDC sich im Fokus um das Thema KI drehen wird. Und da könnte es natürlich sein, dass der M4 die Basis ist und dass man da Dinge sieht, die wir so in den aktuellen SoCs noch nicht drin haben. Also der Fokus soll ja ganz stark auf die Neural Engine sein, stärker als auf die anderen Geschichten, die in den SoCs drin stecken. Das soll der Hauptfokus sein und wer weiß, was uns der M4 dann ermöglicht, was der M3 oder der M2 so nicht kann. Keine Ahnung, wir wissen ja nicht, wie der M4 aussehen soll. Es gibt ja nur Gerüchte, es gibt ja nur vage Hinweise darauf, wie gesagt, fokussiert auf Neural Engine etc. Also von daher bin ich hin und her gerissen mit dieser These, ob da jetzt ein M4 drin sein wird oder nicht.
Wie gesagt, auch mit der Publikation, die sie zuletzt hatten in dem Bereich von LLMs, auch gerade auf Mobilgeräten und entsprechend wenig Rechenpower, gehe ich fest davon aus, dass die Lösung, die Apple zeigen wird, auf der aktuellen Hardware definitiv läuft und keinen M4 erfordert. Mhm. Beziehungsweise mit aktuellen halt M3, beziehungsweise die A16, eventuell sogar die 15 Chips, ja, dass es da drauf läuft. Was ich mir zur WWDC ganz gut vorstellen könnte, ich sehe es jetzt auch nicht als gegeben an, eigentlich mehr so ein Wunsch, ist, dass sie gerade für AI in der Cloud einen eigenen Dienst anbieten und Entwickler nicht auf eventuell AWS oder andere Cloud-Lösungen zurückgreifen müssen, um da Software zu entwickeln. Mhm. Dass sie sagen, hier, wir haben hier unsere eigene Infrastruktur, die wir jetzt für unseren Entwicklern anbieten, gerade in dem Bereich AI, ja, und sensible Daten beziehungsweise Lösungen, die ihr für eure Kunden anbieten wolltet, könnt ihr auf Apple-Infrastruktur zurückgreifen und seid nicht, und Apple arbeitet ja auch mit den Third-Partys zusammen. Und wir machen das hier auf Apple-eigenen Serverfarmen, ja, und ist, keine Ahnung, in eurem Developer-Tier entweder mit drin, den ihr habt, oder aber, keine Ahnung, für ein paar Euro extra im Jahr könnt ihr dann, wie gesagt, auf unsere eigene Serverstruktur oder Infrastruktur zurückgreifen und da eure Modelle drauf laufen lassen, beziehungsweise unsere Modelle, die wir euch anbieten, benutzen. Mhm. Das könnte ich mir noch vorstellen, wäre auch gerade wieder im Wettbewerb, denke ich mal, ein guter Punkt, wie sie sich positionieren können für ihre Entwickler. Inwieweit das natürlich gerade bei den ganzen Wettbewerbsbehörden ankommt, ja, ist eine ganz andere Frage, ja, weil wieder geschlossenes System, beziehungsweise Entwickler werden ja quasi drauf hingebogen oder gezwungen, ja, in Anführungszeichen, mit der Apple-Lösung zu arbeiten. Das könnte, denke ich mal, noch so ein Ding sein, wo Apple momentan halt, oder was Apple vielleicht mit dazu oder sein könnte, dass es Apple nicht macht. Aber das wäre so eine Sache, wo ich mir auch gerade in dem Bereich halt vorstellen könnte, in Bezug auf Daten, Schutz beziehungsweise auf sensible Inhalte, beziehungsweise ja da auch gerade Privatsphäre, ja, dass man da sagt, hier gerade in diesem Bereich, und wir wissen, dass unsere Anwender das sehr kritisch sehen, bieten wir halt unsere eigene Cloud-Lösung an.
Ja. Ja. Es ist natürlich auch sinnvoll, dass, wenn Apple jetzt verstärkt in diese KI-Geschichte einsteigt und da was anbieten wird und da was zeigen wird, dass man auch eine gewisse Abwärtskompatibilität hat. Da gebe ich dir auch recht, weil du brauchst ja eine Plattform, du brauchst ja auch den Kundenkreis, der damit arbeiten kann, auch wo die Entwickler hin entwickeln können. Und dann ist es natürlich nicht so sinnvoll, dass das nur alles auf einem M4 abzubilden ist, sondern dass man auch eine gewisse Nutzerschaft hat, die damit arbeiten können.
Ja, von daher, du hast jetzt gerade erst den M3
eingeführt. Ja, fast brandneu ist, in Anführungsstrichen, ja.
Genau, und würdest da eventuell alle abschneiden? Und wenn du sagst, okay, ja, das ist jetzt hier der A17 oder wie auch immer sie den Chip nennen wollen, ja,
ja.
Und auf dem würde es laufen, wobei es ist ja der M4, ja,
ja.
Wir reden ja über das iPad Pro. Wir haben hier den M4, aber du hast gerade erst, wie gesagt, mit dem M3 so auch noch nicht alles abgedatet, ja. Bist jetzt gerade so durch und würdest dann hier mit dem, klar, kann man machen, könnte man Apple auch in gewissem Maße noch zutrauen, aber ich denke nicht, dass das
Wir haben ja gesehen, dass Apple quasi ein Jahr lang ausgesetzt hat, das iPad Pro zu aktualisieren. Und wenn sie eventuell diesen Zeitplan weiter so fortsetzen wollen, dass sie die iPad Pro Modelle immer nur alle 2 Jahre aktualisieren, wäre natürlich der Schritt gleich auf den M4 nicht ungeschickt, um relativ langfristig halbwegs aktuell zu sein. Ne? Wäre vielleicht auch noch ein Argument dafür, dass jetzt der M4 kommt.
Ja. Ja.
Weil, machen wir uns nichts vor. Ich meine,
so eine 1% Chance.
Ne? Es muss nicht jedes Jahr ein neues iPad Pro kommen. Das ist eigentlich nicht notwendig, so performant und so gut, wie die Geräte ausgestattet sind und so wenig Möglichkeiten, wie die Software bietet. Also das iPad OS bietet.
Ja, aber auch da muss man gucken, welche Signalwirkung das hätte für die ganze Produktpalette von Apple, wenn du jetzt ein M4 im iPad Pro bringst. Du hast die Mac Minis noch nicht abgedatet. Du hast gerade hinter einem Teil deiner Produkte erst die M3s eingeführt. Hättest jetzt eigentlich ein M4. Was machst du denn jetzt mit deinen Minis zum Beispiel?
Die sollen ja angeblich auch den M3 überspringen. Das war ja auch die letzte Aussage von Gurman zum Thema Mac Mini. Die sollen ja auch gleich auf M4 kommen.
Aber wann? Ja. Das ist die Frage dann, wann? Das würde ja wahrscheinlich dann auch... Nee, erstmal wären ja die MacBook Pros dran.
Ja, aber das ergibt ja dann nur Sinn, wenn dann auch vom M4...
Also wären die Minis ja wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres erst dran.
Ja, und die MacBook Pros abzudaten, ergibt ja auch nur Sinn, wenn dann auch die weiteren Versionen von dem M4 am Start sind. Also die Pro- und Max-Modelle.
Das kommt dazu, ja, genau. Ne? Ultra brauchst du ja auch noch.
Naja, wir haben ja noch nicht mal ein M3 Ultra.
Ja, deswegen, du bräuchst den Ultra ja auch noch. Du willst ja irgendwann mal den Studio updaten.
Das ist auch noch ein Problem.
Der ist ja auch nur mit M2 unterwegs und da brauchst du den Max und den Ultra.
Also im Moment ist es ein, so generell, seit Apple mit diesen SoCs, mit den eigenen SoCs am Start ist, im Desktop-Bereich, im Mac-Bereich am Start ist, haben sie echt Probleme, die Kunden nicht zu verwirren, weil du hast ja so viele verschiedene Produkte mit so vielen verschiedenen Generationen ja, von SoCs. Ne? Das ist
ja, deswegen würde ich sagen, macht's alle würde jetzt ein Launch von dem M4 auch nicht so viel Sinn machen, weil deine Produktpalette ist noch nicht mal komplett auf M3.
Nee.
Willst du dann wirklich zum Beispiel den Mini und den Studio aussetzen mit dem M3?
Ja.
Klar, der Studio mit dem M2 Ultra, der kann dich auch noch hier ein Jahr lang weiter.
Ja.
Aber gerade die Klientel dafür ist doch ein bisschen sensitiv, was Upgrades betrifft. Und wenn du dann sagst, du hast dein iPad Pro mit dem M4, du musst dein Studio mit M2 aber auf jeden Fall mindestens jetzt noch ein Jahr weiter nutzen, bis das M4-Update zu dir durchkommt. Wir wissen, oder wir können dir heute noch keinen Zeitrahmen sagen, wann der Ultra verfügbar sein wird. Und wir arbeiten ja an einem Chip für den Mac Pro noch. Aber da können wir dir noch gar nichts zu sagen.
Der Mac Pro ist ja auch noch nicht. Boah.
Also das ist eine ganz schwierige Kiste. Ja.
Also es ist im Endeffekt kein gut durchsichtiges Produktportfolio. Das muss man mal so sagen.
Es ist keine gut kommunizierte Roadmap, was jetzt in Zukunft die Chips betrifft. Wann mit welchem Upgrade zu rechnen ist. Klar will man sich da die Tür noch offen halten, ja, aber ja, man sollte mittlerweile hoffentlich eine feste Roadmap haben, mindestens mal intern, wann man welchen Chip und damit auch welches Gerät man wann upgraden will. Und wenn man wirklich sagt, man will zum Beispiel ein Studio nur alle 2 Jahre, man will ein MacBook Pro, ein iPad Pro zum Beispiel nur 2 Jahre, dann sollte man das auch nach außen kommunizieren. Weil wenn ich jetzt gerade ein Upgrade oder wenn Apple gerade ein Update gemacht hat mit einem neuen oder mit einem iPad Pro und ich das nicht weiß und sage, okay, mein aktuelles iPad Pro ist noch okay, ich kaufe mir nächstes Jahr eins. Aber nächstes Jahr kommt ja gar keins, weil das hat vielleicht jetzt innerhalb von Apple einen Upgrade-Cycle von 2 Jahren. Dann warte ich 1 Jahr, es kommt nichts. Und bin mir dann unsicher, wann das nächste Upgrade kommt. Beziehungsweise es müsste ja jetzt eigentlich jeden Monat kommen. Und warte dann nochmal weitere 12 Monate. Also, sorry, aber da müsste Apple dann auf jeden Fall auch was nach außen kommunizieren, damit ich weiß, okay, das iPad Pro wurde vor 6 Monaten vorgestellt. Ich bräuchte jetzt eins. Ich kann auf jeden Fall zugreifen, weil es dauert noch 1,5 Jahre, bis das nächste kommt. Weil wenn es nur 6 Monate sind, kann ich auch eventuell noch 6 Monate abwarten, gerade als Privatnutzer.
Gerade wenn aber das Gerät jetzt nicht komplett kaputt ist und noch funktioniert, dann kann man ja sagen, okay, man hält sich noch 6 Monate über Wasser. Richtig, genau.
Genau. Ja? 6 Monate kann ich eventuell überbrücken, aber 1,5 Jahre.
Das ist richtig. Das ist ja genauso, wenn jetzt ein iPad Pro mit M4 kommen sollte. Mhm. Und ich habe einen MacBook-Kunden, der vielleicht ein M1 MacBook Air hat und mit den Gedanken gespielt hat, ach, ich kaufe mir jetzt vielleicht ein M3 MacBook Air. Genau. Und er sieht jetzt, es kommt ein iPad Pro mit M4. Naja, dann warte ich doch lieber noch ein bisschen, bis das MacBook Air mit M4 kommt und kaufe mir
ja
keinen.
Ja, ne? Genau. Die haben ja jetzt erst das 15 Zoll MacBook Air M3 vorgestellt.
Ja.
Ein Jahr später oder drauf müsste es ja dann mit M4 kommen. Und die Zeit kriege ich jetzt nur Web. Wie gesagt, das ist jetzt auch schon wieder hier, wann wurde das vorgestellt? Egal. Das wurde vor 3 Monaten vorgestellt. Dann ist ja in 9 Monaten, ist es ja schon wieder soweit.
So ist es. Aber gut, der Kundenkreis, der so denkt, das wird wohl der kleinste Kundenkreis sein. Die meisten kaufen halt dann, wenn sie es brauchen oder wenn sie halt den Faktor haben, es reicht nicht mehr von der Leistung aus und ich brauche jetzt was Neues. Also ich glaube, diese Spekulationen mit diesem ganzen Prozessorgeflüster, das machen wirklich nur die Nerds und die Freaks. Also der normale Anwender macht das wahrscheinlich nicht, muss man auch fairerweise dazu sagen.
Ja, es ist die Frage, ob der normale Apple-Anwender auch so uninformiert oder gelassen ist, was die Upgrades mittlerweile seit Apple Silicon betrifft. Ist.
Ich glaube schon, ja. Der normale Anwender, der kauft halt nach Bedarf und nach Leistungsbedarf, ist meine Meinung. Also ich beobachte das im Kundenkreis bei mir immer wieder, dass die meisten Leute sagen, okay, die Leistung reicht jetzt nicht mehr aus oder mein Bildschirm ist mir zu klein oder ist jetzt kaputt gegangen oder der Akku ist am Ende, ich brauche was Neues.
Aber die Frage ist doch, wenn du jetzt zum Beispiel wie ich von einem Intel Mac Mini kommst.
Ja, du bist aber auch ein extremer Ausnahmefall.
Nee, da gibt's garantiert noch einige.
Ja, ich weiß.
Gerade mit den letzten Generationen. Meine ist ja, wie gesagt, nicht der letzte gewesen von den Intel Mac Minis. Gerade die mit den letzten unterwegs waren oder die auch dem M1 nicht getraut haben oder nicht wussten, wie sich das entwickelt bei Apple und sich da noch einen Intel gekauft haben. Und jetzt wissen, oh, der M2 ist ja schon eine Zeit lang da, wir haben den M3 und ich warte jetzt auf den M3. Und dann würde aber der Mini aussetzen bis zum M4. Die kaufen sich doch jetzt keinen M2.
Wenn sie leistungstechnisch jetzt ein Gerät brauchen und damit nicht mehr zurechtkommen, dann kaufen die meisten Leute.
Ja klar, kaputt ist eine andere
Frage,
aber guck mal, wie lange ich meine das schon nutze und der funktioniert ja immer noch.
Ja, aber das ist ja nicht repräsentativ, was du da mit deinem Mac Mini machst. Also meine Erfahrung ist,
ich würde es hoffen, aber ich denke mal, so ein paar Verrückte gibt es schon. Ja.
Ja, aber meine Erfahrung ist die, dass die meisten Leute sich dann spätestens dann ein neues Gerät kaufen, wenn sie nicht mehr mit dem aktuellen Betriebssystem oder nicht mehr auf das aktuelle Betriebssystem updaten können. Das ist meine Erfahrung. Denen sagen sich, okay, es wird nicht mehr unterstützt, wir müssen jetzt mal was Neues anschaffen.
Es gibt doch bestimmt noch Leute, die mit Versionen vor OS 10 arbeiten.
Weil das Ding einfach funktioniert. Weiß ich nicht. Ist nicht empfehlenswert. Die surfen
wahrscheinlich nicht viel im Internet, aber.
Sobald man keine Sicherheitsupdates mehr bekommt, sollte man dann wirklich das Gerät nicht mehr benutzen. Das ist meine Meinung. Oder also nicht mehr im Netz benutzen. Ja. Aber gut. Es ist eine steile These von Mark Gurman mit dem M4 und ich bin gespannt, ob Apple das macht. Keine Ahnung. Es wäre jedenfalls eine Premiere, wenn sie die erste neue M-Version in einem iPad Pro vorstellen.
Wie hat der letzte Techniker, den ich hier hatte, bei mir gesagt, also wenn das jetzt funktioniert, fresse ich einen Besen. Ja. Wenn da eine M4 kommt, esse ich ein Stück Sahnetorte.
Gut, damit könnte ich mich committen mit einem Stück Sahnetorte, aber also ich meine, Apple ist alles zuzutrauen, sagen wir es mal so. Also möglich ist es. Es ist nicht ausgeschlossen, aber nach meiner Meinung ist es nicht sehr wahrscheinlich.
Genau. Nicht sehr wahrscheinlich, ja.
Ja. Okay, gut. Umso wahrscheinlicher ist der nächste Punkt, dass Vibrationsmotoren im Apple Pencil 3 verbaut werden sollen. Und das ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Und das soll zum Beispiel dafür dienen, dass man verschiedene Oberflächen simulieren kann, also feines Papier, grobes Papier, Pappe oder was weiß ich, dass man halt dem kreativen Anwender halt mehrere Oberflächen simulieren kann. Gut, kann passieren, kann kommen. Und nach meiner Meinung ist es auch die bessere Möglichkeit und auch die bessere Lösung, als wenn man jetzt mit austauschbaren Spitzen arbeitet. Das könnte man auch ein Stück weit über Vibrationsmotoren abwickeln. Obwohl austauschbare Spitzen natürlich auch die Möglichkeit zulassen, dass man jetzt mit breiteren Schraffuren oder was weiß ich, anderen Zeichenstilen arbeiten kann, etc. Who knows? Also ich denke, austauschbare Spitzen haben gerade im kreativen Bereich doch einige Vorteile. Aber ich weiß nicht, ob sich Apple auf so feines Zubehör, auf so feine Sachen einlassen will. Keine Ahnung. Weil das musst du auch alles wieder anbieten im Shop, dann gehen die Spitzen kaputt, dann gehen sie verloren, dann hast du jetzt nicht Zubehörprodukte, dann was weiß ich, keine Ahnung, ob das so toll ist, ob sich darauf Apple einlassen will, zig verschiedene SKUs anzubieten, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache und eine ganz andere Frage. Etc. Ja, und dann hat sich Mr. Ross Young nochmal zum Thema Displays geäußert. Das ist auch eine Aussage, ja gut, das ist jetzt nicht verwunderlich, Apple wird nur die allerbesten OLED-Displays verbauen, die man derzeit am Markt bekommen kann. Es sollen wohl noch verschiedene Modifikationen stattfinden, damit das dementsprechend optimal auf die ganze, optimal abgestimmt ist das Ganze und sich dann halt von der Konkurrenz abhebt. Ultradünnes Design und ein extrem geringer Stromverbrauch sollen wohl im neuen OLED-Display realisiert werden. Ja gut, dass es dann dünner wird, das beeinflusst dann natürlich auch die Gerätegröße. Es wird dünner werden, das haben wir auch schon gehört. Ich sage ja immer wieder, noch dünner muss es nicht werden, packt lieber ein bisschen mehr Akku rein. Aber okay, hoffentlich hören Sie ja nicht.
Ja.
Ja, ich meine, es soll 1 Millimeter dünner werden. Wenn Sie diesen 1 Millimeter jetzt auf Fläche gesehen mit Akku auffüllen würden, ich denke, da hätte der Konsument mehr davon, als jetzt 1 Millimeter weniger iPad zu haben. Aber okay. Und ich glaube, diesen 1 Millimeter merkst du im Alltag auch nicht. Ich denke nicht, dass das spürbar ist. Das ist was auf dem Papier, aber nicht im Alltag zu merken. Mhm. Naja. Gut. Lass uns über die Quartalszahlen sprechen. Das möchte ich jetzt auch gar nicht so groß ausrollen. Sie sind eigentlich besser als vorausgesagt. Also das muss man mal so sagen. Also das kann man als Schlussstrich schon drunter setzen. Die Zahlen sind gar nicht so schlecht als prognostiziert, obwohl es generell ein sehr durchwachsenes Quartal ist. Und was zeigen uns die Quartalszahlen? Es wird Zeit für neue iPads, weil die iPads haben sehr stark verloren, sind sehr stark eingebrochen. Das kann man ganz deutlich herauslesen. Stark gewonnen hat die Service-Sparte. Die ist wieder ganz stark angezogen oder die hat wieder stark angezogen. Und das sind auch so die beiden gegensätzlichsten Pole, sage ich jetzt mal. iPads haben stark verloren, Service-Sparte hat stark gewonnen, Macs relativ stabil und die iPhones haben einen leichten Einbruch. Insgesamt haben wir in dem Quartal 2 2024 einen Umsatz von 90,8 Milliarden. Es ist ein leichter Rückgang von 4% im Vergleich zum vergleichbaren Jahr im Vorjahr, also im Q2 2023. Im direkten Vergleich dazu, wie gesagt, 4% Rückgang. Aber alles im Rahmen, würde ich sagen.
Ja, im Rahmen, genau.
Ja, nichts Außergewöhnliches. Ne? Was sind da jetzt letztendlich 4%? Nee.
Ja, okay, das macht natürlich in den Zahlen schon einiges aus. Ich wollte diese 4% hätte ich, ja.
Schon, ja.
Wie gesagt, wäre auch 1, wäre schon okay. Ja, würde ich definitiv nehmen. Es wurde ja auch gesagt, dass einige der Effekte halt einfach sind, die Verkaufszahlen der iPhones aufgrund der geringen Stück oder Verfügbarkeiten, die man da einfach hatte, plus auch nochmal gerade bei den Mac-Sales, dass da immer noch die Absätze, die sie halt zu den Corona-Zeiten hatten, immer noch einen Einfluss drauf haben auf die Stückzahlen. Man ist ja von der Prognose auch fürs nächste Quartal nochmal nach oben gegangen. Also da erwartet man auf jeden Fall bessere Zahlen. Was ja auch war, das ging an mir vorbei. Die hatten ja einen Stock-Buyback, also einen Aktienrückkauf angekündigt. Und daraufhin hatte die Aktie auch nochmal schön was mitgenommen. Ich glaube, das waren 7%, wo sie gestiegen sind. Da haben ja auch einige gesagt, Apple muss mit solchen News ihre Zahlen schönen, ja. Aber ja, was willst du dazu sagen, ja? Sie haben es angekündigt, ja, es sind auch ein paar Dollar, die sie da investieren, ja, in das Rückkaufprogramm. Und ich denke mal, den Aktionären wird es recht sein, ja, weil steigende Kurse sind ja immer gut, ja. Von daher.
Ne, ich bin wirklich gespannt, was das Event am Dienstag für Auswirkungen hat, was sie uns da halt präsentieren werden. Und ich denke, das könnte nochmal so einen positiven Kick geben. Je nachdem, was da präsentiert wird.
Meinst du, iPads könnten so einen Einfluss haben, dass wir da wirklich am Kurs groß was sehen?
Naja, wie gesagt, die Dinger wurden lange nicht aktualisiert. Sieht man ja auch an den Quartalszahlen, habe ich eben schon erwähnt. Und je nachdem, was da gezeigt wird, da kann schon was passieren. Bin ich der Meinung.
Ja, da müsste aber dann schon wirklich was Großes passieren. Ja.
Was Großes wäre jetzt wirklich der M4, aber okay.
Ja, M4, faltbar.
Ja, faltbar nicht, nein.
OS 10.
Also da bin ich mir relativ sicher, dass faltbare iPads nicht kommen.
Ja, aber wie gesagt, das sind halt so große Sachen. Also wie gesagt,
ja, das wäre 10, was Großes.
Beziehungsweise ein Hybrid, ja, das wären halt alles so große Themen, ja, wo du dann wirklich sagen, da weiß man auch schon wieder, wie die Presse reagieren würde, ja. Aber das wären halt so große Dinge, aber das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Nee, das wäre sehr überraschend. Stell dir mal vor, du hättest ein Hybrid-iPad, wo beides drauf laufen würde. Ja.
Und noch ein Foldable oder ein Detachable. Ja,
aber selbst wenn es ein Hybrid-iPad wäre, das wäre schon fast das siebte Weltwunder, hätte ich bald
gesagt. Die Hölle friert zu, genau, so sagt man. Mhm. Das wäre alles auf einmal wäre das, ja, weil laut Apple wird es ja nie passieren.
Zumindest nicht zeitnah oder auch nicht mittelfristig.
Es gibt keine Pläne, aber das haben sie zum Video-iPod damals auch gesagt, ja.
Ja, aber der hat ja auch nicht lange durchgehalten.
Aber sie haben ihn gebracht.
Das ist wohl wahr, ja.
Video auf diesem kleinen Bildschirm, hahaha.
Ja, gut, damals war das auch alles noch ein wenig anders als heute. Hm. Nee, aber man hat ja auch in der letzten Zeit ganz wenig über das neue Magic Keyboard gehört. Ja, man hat zwar gesagt, das wird ein bisschen größer, es wird ein Aluminium Case etc. Ja, vielleicht ist das die große Überraschung, wenn du dir ein Magic Keyboard kaufst und das anschließt, dann hast du die Möglichkeit, macOS auf dem Gerät zu verwenden.
Genau, und zwar nur mit dieser Tastatur.
Naja, klar.
Nichts mit Third Party.
Die Tastatur kostet Tausender.
Meinst du, was das auch wieder in Ärger geben würde, wahrscheinlich mit der EU-Kommission?
Ich glaube, sowas würden sie im Moment nicht an den Start bringen. Nein.
Ja, jetzt, wo sie gerade auch das iPad wieder im Visier haben. Also.
Ja, Apple hat ja auch schon angekündigt, im Herbst wird iPadOS dann auch geöffnet. Gab es ja auch schon ein Statement zu. Ja. Das war auch nur eine Frage der Zeit, dass das passieren muss oder dass die EU auch auf das iPadOS aufmerksam wird. Naja, nein, also wie gesagt, ich bin gespannt, was am Dienstag passiert und bis dahin müssen wir abwarten, hilft ja nichts. Ich bin, vielleicht gibt es ja noch Last Minute.
Vielleicht hören wir auch, dass in Zukunft Windows auf dem iPad laufen wird. Ja.
Ja.
Also das ist noch unwahrscheinlicher als der M4, davon mal abgesehen. Nee, aber das war auch in einigen Reports war halt einfach zu lesen, dass die EU halt von einem Login auch in Bezug auf das OS beim iPad gesprochen hat. Und wo ich nicht wusste, hat man da eventuell irgendwie was falsch interpretiert oder übersetzt? Weil nach wie vor ist das iPad ja im Prinzip nur ein großes iPhone.
Mehr oder weniger, ja.
Ja, wie gesagt, wir brechen das mal auf das Simpelste herunter.
Ganz stark runtergebrochen, stimmt
genau.
Das ja.
Es ist ja im Prinzip nur ein iPhone. Und jetzt wird auf einmal da von OS-Login gesprochen. Ich hoffe, das war irgendein Übersetzungsfehler. Oder man hat da die falsche Passage kopiert aus irgendeinem internen Dokument, ja, von der EU-Kommission. Weil, wie gesagt, da war auf einmal die Rede von einem OS-Login beim iPad. Und ist so, was soll da denn bitte anderes laufen als iPadOS, ja? Wollen die da noch Windows oder Linux drauf haben? Oder sollte es die Möglichkeit geben, diese da drauf laufen zu lassen? Weil es ist ja im Prinzip ein Tablet-Computer. Und was unterscheidet dann bitte das iPad zum iPhone?
Ja, genauso könnte man natürlich argumentieren, was unterscheidet ein iPad Pro mit M-SoC zu einem iPad, zu einem MacBook Air? Da ist ja letztendlich, ja, genau. Ist ja auch kein Unterschied.
Ja, ja. Na? Und und auf dem Mac hatten wir ja schon mal Windows. Haha, ja.
Ja.
Und vielleicht im nächsten Jahr wieder. Haha. Deswegen, also da, also sollte das nicht irgendwo ein Fehler sein in der Berichterstattung, dann bin ich mal gespannt, was so die nächsten ein, zwei Jahre passiert.
Ja.
Bis das sich durch alle Instanzen da irgendwo durchgeprügelt hat, ja. Oder dann auch eventuell geklagt wurde, ja. Keine Ahnung. Weil ja. Das wäre ja dann würde wirklich die Hölle zufrieren, ja.
Auf jeden Fall. Na gut. Wir werden.
Bevor du könntest, du wärst, ja. Oder du würdest die Möglichkeit bekommen, als iPad-Käufer, dann auch noch, klar, manch einer wünscht sich, er könnte sich auf der Hardware Linux installieren, aber Apple müsste das System so gestalten, dass du zum Beispiel Windows drauf installieren kannst. Microsoft wäre es recht.
Ja, klar.
Definitiv, mit einem Schlag die beste Hardware, die sie im Mobilbereich haben könnten. Ja.
Ja.
Aber wo, Freunde, ey.
Naja gut, Linux gibt es ja schon für die MacBooks, ne? Da gibt es ja schon Distributionen, die das ermöglichen.
Ja, aber,
ne? Aber nicht fürs iPad in dem Sinne.
Genau.
Schon klar. Obwohl das generell logischerweise von der Hardware-Architektur ohne weiteres möglich wäre. Ne? Ist ja alles die gleiche Soße. So ist das. Na gut, wir werden am Dienstag mehr wissen und bis dahin müssen wir halt warten, was passiert. Hilft ja nichts.
Ja. Ja, ja.
Ich habe mir Dienstag schon um 16 Uhr freigemacht.
Mal gucken. Aber du musst ja auch mal überlegen, was würde das eventuell noch alles dann nach sich ziehen? Vor allem, welchen Einfluss hätte das auf andere Hersteller? Beziehungsweise, inwieweit könntest du das auch auf andere Produkte übertragen? Hm. Weil geschlossene Systeme haben wir ja mehr als nur iPhones, ja, und iPads, ja. Von daher, also da, ich habe ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, mal gucken, was das alles noch für andere Hersteller ja auch bedeutet. Ja, momentan prügeln sie ja alle auf Apple ein. Mhm. Die sollten mal ein bisschen aufpassen mit dem, was sie fordern, ja, weil sie könnten da selbst auch betroffen sein davon. Ich bin mal gespannt, wo das aufhört, ja.
Ja.
Werden wir in Zukunft auf einer PS5 Microsoft alle Xbox-Spiele irgendwie spielen können müssen?
Ist auch ein geschlossenes System. Eine Nintendo Switch ist auch ein geschlossenes System. Ja.
Deswegen, also wo soll es denn irgendwann mal aufhören? Ja?
Ja, ja.
Klar sagt man ja, mit Spielekonsolen kann man nicht mit Computern vergleichen. Aber früher war ein Telefon auch kein Computer. Ja? Und wenn man mal guckt, wie viel PC-Hardware mittlerweile in einer Konsole drin steckt. Oder wie weit die nicht mehr auseinander sind.
Im Prinzip ist eine Spielekonsole nichts anderes als ein Computer. Vom grundsätzlichen Aufbau her. Es ist so. Das ist schon lange mehr ein Computer als eine reine Spielekonsole.
Ah ja, und wenn du da mal sagst, okay, aber da läuft ja ein Custom-Chip drauf und das ist ja keine Standard-Hardware. Hallo, in einem Mac steckt ein ARM-Chip drinne.
Ja.
Die ganze PC-Welt, der Rest, ja, gerade im Consumer-Bereich läuft alles auf, sag mal, auf, wie nennst du es,
x86, ja.
Doch, x86, mhm. Ja. Das ist auch kein ARM-Chip, ja.
Ja.
Deswegen, also da muss man echt vorsichtig sein, ja. Das kann doch einen ganzen Rattenschwanz hinter sich herziehen, ja, das Ganze.
Allein auch sicherheitstechnisch.
Oder stell dir mal vor, die EU käme wieder drauf. Ja, okay, schön mit macOS und was ihr da alles habt, ja. Aber auf den Kisten, ja, beziehungsweise, es ist ja schön, dass ihr macOS auf euren Kisten habt. Aber das ist ja schon mal auf Windows gelaufen. Nicht auf Windows, das ist ja schon mal auf x86 gelaufen. In Zukunft müsst ihr hier das OS dann auch hier wieder für andere, oder müsst ihr das OS für OEMs zur Verfügung stellen oder so ein Kram, ja.
Das hatten wir ja schon mal bei Apple.
Ja, ne? Von ihrer Seite aus, aber nicht gezwungen.
Ja, das war ja freiwillig, genau. Ja.
Genau, aber nicht gezwungenermaßen. Mhm. Weil Windows läuft ja auf allem.
Ja.
Warum sollte OS X nicht auf allem laufen? Mhm. Also das ist jetzt wirklich an den Haaren herbeigezogen.
Ja, ja, aber...
Aber wie gesagt, du weißt ja nicht, wo das alles noch hinführen soll. Ja.
Ja.
Gerade um auch die Marktmacht eventuell von Windows noch weiter aufzubrechen, weil Linux nach wie vor erreicht irgendwo keine kritische Masse. Mhm. macOS 10 ist ein etabliertes System, was im Apple-Universum sehr gut funktioniert. Klar, ist ja auch die einzige Alternative, ja, beziehungsweise das einzige System. Aber also...
Ja.
Hören wir mit dem schwarzen Malen mal auf.
Ja, hoffen wir das Beste.
Und mit dem Spinnen, was wir ja gerade, oder mit dem, was ich gerade hier so herausspucke, ja. Von daher, wie gesagt, machen wir da mal so langsam den Sack zu und gucken mal, was wir sonst noch haben.
Ja, das nächste und, Thema ist auch ganz, ganz kurz und schnell abgehandelt. Da gab es eine Aussage von Ming-Chi Kuo zum Thema Apple Watch Ultra der dritten Generation. Da hat er gesagt, es wird fast keine Erneuerungen geben. Und was er mit fast meinte, das hat er ja auch offen gelassen. Also er hat nicht spezifiziert, was halt nicht erneuert wird oder was kommt oder was nicht kommt. Er hat halt nur dieses Statement getroffen. Es gibt fast keine neuen Updates oder fast keine neuen Erweiterungen. Und das Thema Micro-LED liegt ja schon länger auf Eis. Und die Apple Watch Ultra 3 war ja das Gerät, was als erste Apple Watch mit Micro-LED-Display gehandelt worden ist. Das hat sich ja auch erledigt. Also stimme ich seiner These eigentlich zu, dass das ein kleines Update sein wird. Bin gespannt, ob uns Apple vielleicht eines Besseren belehren wird. Schauen wir mal. Gut.
Ja, okay, die Frage ist ja, wenn du im Hardware-Bereich nicht viel machst, was kommt halt in der Software?
Ja.
Das ist halt die Frage, inwieweit hast du da halt mehr Funktionen, mehr Sportarten, mehr Autoerkennung, mehr Informationen, die du halt auch darstellen kannst. Das ist, inwieweit kannst du dich da halt vom Vorgänger absetzen? Wobei da natürlich verständlicherweise dann die Frage wäre, wie viel ändert sich an der Hardware innen drin in Bezug auf Leistungsfähigkeit und inwieweit könntest du diese neuen Features dann nicht auch auf die 2 zum Beispiel runterbrechen? Das wäre halt immer die Frage, wenn du halt solche Software-Updates oder Features neu bringst, aber an der Hardware an sich sich nicht viel ändert, ja, inwieweit kannst du dann überhaupt eine neue Ultra 3 zum Beispiel dann gegen eine 2 positionieren, außer du nimmst die 2 halt aus dem System, aus dem Verkauf. Aber wie gesagt, Hardware-Unterschiede nicht groß, wenn überhaupt gegeben, ja, oder nicht so viel mehr Power, Rechenleistung zum Beispiel, im Vergleich zur 2, aber dann 3 exklusive Software-Features. Ist halt auch wieder schwierig, gerade bei einem Produkt, was halt so viel Geld kostet, ja.
Ja, und die Frage ist auch wirklich, muss man immer den Zyklus von einem Jahr einhalten? Kann man nicht auch sagen, okay, die Ultra machen wir alle 2 Jahre, die normale Apple Watch machen wir jedes Jahr neu etc. Darüber kann man natürlich auch diskutieren. Weil wenn man sich das Update von
macht der 1... Macht dann die Verkaufs- oder die Verkäufe dann wieder schwer von der Ultra?
Weil ja.
Du hast dann alte Hardware, die du
ja,
für teuer trotzdem, Geld verkaufen willst, ist schwierig.
Wenn man sich die Erneuerungen von der Ultra 1 zu Ultra 2 anschaut, die waren ja auch nicht riesig. Also das war ja auch marginal, was da verbessert worden ist. Und von daher, wenn man könnte durchaus auf einen 2-Jahres-Zyklus gehen, nach meiner Meinung. Aber okay. Das ist liegt ja nicht in unserer Hand. Gut, lass uns über die Apple Vision Pro sprechen. Da gibt es jetzt eine aktualisierte Roadmap von Bloomberg.
Genau, Bloomberg, ja.
Die haben gesagt,
nicht von Apple.
Nee, nicht von Apple. Apple gibt keine Roadmaps raus. Die werden sich hüten. Die Vision Pro 2 soll erst Ende 2026 kommen und in der Zwischenzeit versucht Apple ein günstiges Einsteigergerät an den Start zu bringen. Die Betonung liegt auf versucht. Es heißt noch nicht, dass da auch eine günstige Version kommen wird in der Zwischenzeit. Probleme gibt es angeblich, dass man die Komponenten nicht so günstig produzieren kann, wie man gerne möchte. Und ja, sie haben halt da große Probleme drin, Komponenten günstiger zu bekommen, Komponenten günstiger zu produzieren, etc. pp. Deswegen ist es unsicher, ob es eine günstige Variante geben wird. Tja, das ist so das Statement. Ende 2026, das ist noch ein bisschen hin.
Auch da würde ich mir eine offizielle Kommunikation von Apple wünschen.
Ob das dann immer so förderlich ist für die Verkaufszahlen, wenn man da jetzt ein Statement hat und einen genauen Fahrplan hat, das ist eine andere Sache, weiß ich nicht.
Ja, okay, du könntest aber zum Beispiel den Interessenten, die halt momentan auf die nächste Version auf jeden Fall schon mal signalisieren, entweder kauft ihr euch jetzt eine oder ihr müsst entsprechend lange warten.
Mhm.
So geht man halt auch wieder vielleicht davon aus, ah, okay, nächstes Jahr im Januar ist es jetzt eh wieder soweit. Das erste halbe Jahr ist jetzt fast rum. Dann ist es nur noch ein halbes Jahr und dann bis dahin kann ich sparen auf meine neue. Mhm. Die kommt aber erst das Jahr drauf. Warum sollte ich mir dann, wenn ich nicht will, jetzt schon eine Vision Pro kaufen? Außerdem hättest du da halt auch den, sagen wir mal, Vorteil für die Entwickler, dass sie zumindest oder auf dieser gleichbleibenden Hardware auf jeden Fall weiterentwickeln können. Sie lernen sie jetzt besser kennen. Und können oder haben die Sicherheit, dass sie mit den Entwicklungen, die sie jetzt machen, definitiv über diesen Zeitraum auf derselben Hardware halt einfach entwickeln, beziehungsweise für dieselbe Hardware entwickeln. Da kann nicht irgendwie morgen ein Gerät kommen, was 4-mal die Leistung hat, ja, oder wesentlich besser ist. Sie haben dann quasi gegen die aktuelle entwickelt und könnten und haben nichts Passendes für die neue, beziehungsweise müssen noch mal mehr Arbeit vielleicht in Assets oder so stecken, ja, für das neue dann, ja, oder für die neue Vision Pro. Du hast dann halt da auf Entwicklerseite die Sicherheit. Gerade bei so einem neuen Produkt, was halt auch vom Anschaffungspreis her so hoch ist, wo du auch noch nicht den Anwendungsfall für dich gefunden hast und die Entwickler sich da erstmal einschießen müssen, ja, beziehungsweise Käufer überzeugt werden müssen, könnte ich mir für eine First Gen so einen Zeitraum durchaus vorstellen.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass Apple schon einen absoluten statischen Plan hat, wann das nächste Produkt rauskommt, also wenn die nächste Apple Vision rauskommt etc. Die Pläne, die zum Start vielleicht vorgelegen haben bei Apple, die sahen ganz anders aus, als sie im Moment aussehen. Also ich denke, das ist ein sehr dynamischer Prozess, gerade jetzt bei der Apple Vision Pro. Da gibt es keinen konkreten Fahrplan bei Apple. Sie haben das am Anfang vielleicht anders eingeordnet und anders gesehen und reagieren jetzt halt auf diese ganze Situation, auf die Gesamtsituation, auf das Produkt. Ich glaube nicht, dass das jetzt so statisch verankert ist das Ganze. Ist meine Meinung. Und ich nochmal zurückzukommen auf diese ganzen Prozessoren, auf die ganzen SoCs, da ist man ja auch auf die Lieferkette angewiesen, wie zum Beispiel auch TSMC arbeiten kann, etc. Und da lag vielleicht auch schon ein ganz anderer Plan vor seitens Apple. Und dieser Plan wurde halt beeinflusst von der ganzen Lieferkette, von der ganzen Fertigungsgeschichte. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch bei der Apple Vision Pro. Komponentenfertigung, Komponenten günstiger zu bekommen. Wie reagiert der Markt? Wie wird das Produkt angenommen? Verkaufszahlen, das sind ja alles Faktoren, die in eine Roadmap mit einfließen. Also von daher glaube ich schon, dass das bei Apple anders geplant war und sie jetzt halt ganz dynamisch darauf reagieren müssen. Das ist meine Meinung. Mhm. Weil du kannst halt keine günstige Brille rausbringen, wenn du die Komponenten nicht günstig produzieren kannst oder produzieren lassen kannst.
Ne? Ja, du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder über den Scale einfach, dass ja. du mehr Komponenten günstiger einkaufen kannst, mhm. oder du kaufst andere Komponenten günstiger ein. Mhm. Also qualitativ vielleicht nicht vergleichbare oder gleichwertige mhm. Teile, dass du es darüber machst. Kunststoffgehäuse, kein Aluminium, kein Außendisplay, ja. die Displays innen drin vielleicht nicht ganz so hochauflösend von der Qualität her, etc., etc. Ja,
ja, da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle und die ganzen, wenn sich jetzt neue Lieferanten mit ins Boot holen, die müssen natürlich auch erstmal durch die Qualitätsprüfung durchkommen und wenn, ja, das kennen wir ja alles auch schon bei den Displays zum Beispiel. BOE wollte ja unbedingt als dritte starke Lieferquelle für Displays an den Start gehen bei Apple. Das hat ja auch nie geklappt, weil BOE nicht durch die Qualitätskontrollen durchgekommen ist und nicht die Displays produziert hat, die Apple gerne haben wollte. Und es ist halt immer noch Samsung und LG als die zwei größeren oder zwei größten Display-Lieferanten. Und genauso könnte ich mir das auch bei dem Apple Vision Pro Headset vorstellen, wenn sie jetzt halt auf alternative Lieferanten gehen. Also da sind ja ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Hm. Und man weiß ja auch nicht, wie sich die Brille in den weiteren Märkten entwickeln wird. Natürlich gibt es Prognosen und gibt es Statistiken und Erfahrungswerte, so ein bisschen, aber das sind halt nur Prognosen und man weiß ja nicht, wie sich das Produkt in Deutschland, in China oder sonst wo verkaufen wird. Keine Ahnung. Ich bin auch echt gespannt, wie das Produkt dann bei uns angenommen wird in der breiten Masse.
Hm. Ja.
Bin ich sehr gespannt. Und was es dann auch letztendlich kosten wird. Ne? Es heißt ja nicht, dass das dann 1:1 umgerechnet wird. 3.500 € wird es wahrscheinlich nicht kosten. Es wird teurer werden, ist meine Meinung.
Ich glaube, das müssen wir mal abwarten. Aber ja. Wenn man mal von der sonstigen Preisgestaltung ausgeht bei Apple, also US versus Preise bei uns,
Also ich glaube mindestens 3.999 €. Ist meine Meinung. Aber okay, ich hoffe, es wird günstiger. So, da gibt es noch ein beeindruckendes Video, dass ein Bastler ein iPhone 15 Pro mit Speicher erweitert. Ja gut, er steckt jetzt keinen USB-C-Stick in den USB-C-Port rein, das wäre jetzt ein wenig einfach, das bekomme ich sogar noch hin. Nein, er nimmt das ganze Gerät auseinander und lötet einen neuen Chip ein, nämlich von 128 auf 512 GB. Und ein wichtiger Hinweis, das ist nicht zum Nachahmen empfohlen, bitte nicht, weil der Mann weiß genau, was er tut, der kennt sich aus. Der hat auch dementsprechend die Kenntnisse und das Werkzeug dazu und es ist wirklich kein Do-it-yourself-Video in dem Sinne für die breite Masse, sondern wirklich für Profis. Aber es ist sehr beeindruckend, was man alles machen kann, wenn man Ahnung hat und wenn man das richtige Werkzeug hat.
Ja, vor allem in dem Größenbereich, wo wir da sprechen, das ist nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, wie gesagt, Werkzeug und Kenntnis, das ist das A und O. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Gadget-Ecke. Ne?
Mhm.
Gut. Da habe ich heute mal wieder einen Bluetooth-Lautsprecher dabei. Wir haben lange nicht über Bluetooth-Lautsprecher gesprochen. Normalerweise reden wir da öfter drüber, also fast schon regelmäßig, aber ich habe mich zusammengerissen und bin um einige Angebote, die mir unterbreitet worden sind, das Produkt zu testen, ganz stark drumherum gegangen und habe gesagt, nee, das lassen wir mal lieber, nicht noch eine Bluetooth-Box. Die könnt ihr schön behalten. Aber wenn die Firma JBL anfragt, ob ich nicht ein aktuelles Produkt testen möchte oder eine Produktweiterentwicklung oder eine neue Produktgeneration, dann sage ich natürlich nicht nein. Besonders nicht, wenn man ein Vorgängerprodukt am Start hat, was man direkt mit dem neuen Produkt vergleichen kann. Dann ist natürlich so eine Besprechung sehr sinnvoll in meinen Augen und es macht natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man A und B miteinander vergleichen kann, respektive das Vorgängermodell mit dem aktuellen Modell. Das macht mir immer am meisten Spaß, wenn ich halt ein Vorgängermodell mit einem ganz neuen Modell vergleichen kann. Und fangen wir mal bei der Optik an. Da hat sich relativ wenig geändert. Vielleicht sollte ich sagen, über welches Modell wir überhaupt sprechen. Wir sprechen über das JBL Extreme 4 Modell. Und wie gesagt, ich vergleiche das mit dem 3er und das aktuelle ist das 4er Gerät. Und optisch, habe ich eben schon gesagt, hat sich nicht viel verändert. Aber das, was sich verändert hat, das ist nämlich die Standfläche. Wir haben eine wesentlich stabilere Standfläche, die ist wesentlich robuster im direkten Vergleich zum Vorgängermodell. Vorher hatten wir so relativ simple Gummistreifen auf der Unterseite und angeblich haben die sich bei einigen Kunden gelöst, diese kleinen Gummistreifen. Das ist bei mir allerdings nicht passiert. Man muss dazu sagen, ich gehe mit dem Gerät auch relativ pfleglich um und das ist jetzt vielleicht nicht ganz so repräsentativ für die breite Masse, die das Gerät vielleicht auch mehr im Outdoor-Einsatz betreiben etc. Und durchaus die technischen Eckdaten lassen es ja zu, dass man das Gerät auch draußen verwendet, dass man damit unterwegs ist und so weiter und so fort. Also von daher ist vielleicht meine Aussage mit den Gummistreifen, die sich bei mir nicht gelöst haben, nicht ganz repräsentativ für die breite Masse. Weil mein Gerät hatte ich selten im Außeneinsatz. Gut, mit dieser neuen Unterseite, mit diesen neuen massiven zwei großen Gummistreifen, die fest im Gerät verankert sind, kann sich das nach meiner Meinung jetzt nicht mehr ereignen, dass diese Streifen sich lösen. Und ich glaube, das war auch ein Learning bei JBL, dass sie halt das jetzt ein bisschen verbessert haben und eine bessere Standfläche oder das etwas anders verankert haben im Gerät. Es gibt eine gute Nachricht für alle Extreme-Fans, weil diese Lautsprecherreihe, diese Extreme-Reihe, die hat eine große Fanbase und ganz charakteristisch war ja immer oder ist ja immer gewesen, dass man im Tragegurt, der Lautsprecher hat einen Tragegurt, den man an und ab anbringen und auch entfernen kann, dass im Tragegurt ein Flaschenöffner war. Dieser Flaschenöffner ist weiterhin als ikonisches Designmerkmal im Tragegurt implementiert. Der ist auch dezent untergebracht. Man sieht jetzt nicht auf den ersten Blick, dass da jetzt ein Flaschenöffner verbaut ist. Das ist also in der Breite vom Tragegurt untergebracht. Also nach wie vor relativ dezent, aber das kann natürlich ganz praktisch sein. Wir haben weiterhin eine IP67-Zertifizierung. Die ist geblieben, hat sich nicht verändert, ist genauso geblieben wie beim Vorgängermodell. Allerdings ein wichtiger Punkt, der doch sehr, das Gerät sehr stark nach vorne bringt, ist die Akkulaufzeit. Wir haben 24 Stunden Akkulaufzeit. Die werden auch in der Regel auch erreicht, je nachdem, wie laut man das Gerät aufdreht oder wie viel man im Equalizer rumspielt. Das ist natürlich immer sehr individuell, aber ich komme auch mit dem Gerät schon nah an die 24 Stunden ran. Das ist auch eine relativ realistische Zeitangabe. Im Vergleich zum Vorgängermodell, dort hatten wir nämlich nur 15 Stunden und 9 Stunden mehr. Das ist schon mal sehr, sehr entscheidend, würde ich sagen. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, eine Playtime einen Playtime-Boost zu aktivieren. Das kann man allerdings nur über die App auslösen. Dann hat man nochmal zusätzlich 6 Stunden. Allerdings, wenn man diesen Playtime-Boost aktiviert, verringert sich auch ein wenig die Soundqualität. Das muss man dann in Kauf nehmen. Aber wie gesagt, man kann durch diesen Playtime-Boost die Spielzeit verlängern. Der größte positive Punkt, der mir aufgefallen ist in Bezug auf den Akku und in Bezug auf die Akkulaufzeit, ist, dass wir den Akku jetzt auch austauschen können. Auf der Unterseite haben wir 2 Schrauben, da kann man eine Klappe öffnen. Die Klappe ist natürlich auch IP67 zertifiziert und man kann dann den Akku-Pack entnehmen. Das ist so ein JBL-hauseigener Akku-Pack. Und einige Hörer werden sich jetzt fragen, was kostet dieses Akku-Pack? Tja, die Frage habe ich mich auch gestellt. Kann ich nicht sagen. Selbst JBL weiß es derzeit noch nicht. Es gab noch keine Auskünfte zum Preis. Preis noch nicht bekannt. Die Powerfunktion, also eine Powerbank-Funktion haben wir auch. Das Ganze wird dann über die USB-C-Schnittstelle realisiert. Das hatten wir allerdings auch schon im Vorgänger. So, kommen wir zur wichtigsten Frage. Wie klingt das Produkt jetzt? Tja, da ich es ja im Vergleich habe zum Dreier, kann ich da durchaus was zu sagen. Oder auch im direkten Vergleich kann ich was dazu sagen. Man merkt eindeutig, dass die Soundqualität bei mittlerer Lautstärke sich deutlich verbessert hat. Anmerken muss man allerdings, wenn man das Gerät ausfahren möchte, was es von der Lautstärke her, dann sollte man doch zu der nächstgrößeren Generation oder zum nächstgrößeren Modell greifen, zum Beispiel zur Boombox. Weil je höher man hier von der Lautstärke geht, also wenn man das Gerät in die Extreme treibt, sozusagen, dann wird die Klangqualität oder dann verringert sich ein wenig die Klangqualität. Das Problem hatte allerdings auch schon die Dreier und das sieht man jetzt auch bei der Vierer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Problem ist, aber wie gesagt, wenn man das Gerät permanent am Limit fahren möchte, dann sollte man doch zur Boombox gehen. Dieses Gerät ist besser dazu geeignet, permanent am Limit gefahren zu werden. Wie gesagt, in der mittleren Lautstärke eindeutig bessere Tonqualität im direkten Vergleich zur Dreier. Und im direkteren Vergleich zur Dreier klingt das Gerät allgemein etwas voluminöser und etwas satter. Also es ist alles ein bisschen runder, alles ein bisschen abgestimmter und ein bisschen voller. Also ja, voller und satter im direkten Vergleich zu Extreme 3. Wahrscheinlich werden es die meisten Leute auch nur feststellen, wenn man es im direkten Vergleich betreibt oder wenn man den direkten Vergleich hat. Kommen wir zum Minuspunkt oder zumindest ein Minuspunkt für alle diejenigen, die dort Bedarf haben. Man hat ja den AUX-Port gestrichen. Die Dreier hatte noch einen AUX-Port. Das Ding hat keinen AUX-Port mehr. Kommen wir aber zum größten Pluspunkt an dem Produkt für alle diejenigen, die dieses Feature genutzt haben. Man hat ja die Möglichkeiten oder die Möglichkeit bei JBL Produkte miteinander zu koppeln. Das hat ja verschiedene Bezeichnungen, verschiedene Standards und bisher war es in der Vergangenheit immer so, wenn sich die Modellgenerationen geändert haben, war man immer nur untereinander kompatibel. Das wurde auch in der breiten Masse stark kritisiert und ich kann das auch verstehen, dass man da auch durchaus angepisst war, wenn man halt ein JBL-Produkt aus der Vergangenheit hat und mit dem aktuellen Produkt halt keine Kompatibilität herstellen konnte. Und ich glaube, diese Kritik hat sich jetzt JBL stark zu Herzen genommen und hat halt Abwärtskompatibilität eingeführt. Bedeutet, wir haben eine Auracast und eine Party-Boost-Kompatibilität. Also man kann jetzt innerhalb dieser beiden Standards eine Konnektivität herstellen und man kann dementsprechend die Lautsprecher miteinander koppeln, also ein Stereopaar draus generieren etc. Im Klartext bedeutet das, ich kann eine Dreier mit einer Vierer koppeln, was vorher so nicht funktioniert hat, weil JBL sich vorher nur in diesen eigenen Standards der jeweiligen Produktgeneration bewegt hat. Und das ist ein sehr, sehr großer Pluspunkt, wurde zumindest in der Community sehr, sehr positiv aufgenommen. Finde ich gut. Ich war jetzt nicht immer derjenige, der jetzt irgendwelche Lautsprecher miteinander gekoppelt hat. Ich habe da jetzt nicht so den Use Case drin gehabt, aber ich kann durchaus verstehen, dass das ein positives Echo gefunden hat, das Ganze. Gut, im Großen und Ganzen eine sehr, sehr, sehr solide Produkterweiterung oder eine Produktverbesserung oder eine Produktweiterentwicklung. Ob man jetzt unbedingt von der Dreier auf die Vierer wechseln möchte oder muss, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber es gibt ja bestimmt auch noch Kunden, die mit einer Zweier unterwegs sind. Aber aufgrund der langen Akkulaufzeit, also auf der längeren Akkulaufzeit, die jetzt mit 9 Stunden dazugekommen ist und aufgrund dessen, dass wir auch jetzt Auracast und Partyboost an Bord haben, muss man vielleicht ein bisschen abwägen, ob man jetzt nicht doch upgradet oder updatet auf das neue Produkt. Und mein positivster Punkt, wir haben jetzt einen austauschbaren Akku an Bord und das ist natürlich sehr, sehr nachhaltig. Gerade wenn man vielleicht vorhat, den Lautsprecher etwas länger zu benutzen und dann irgendwann feststellt, dass der Akku an seine Grenzen gekommen ist und nicht mehr so lange durchhält, wie er das am Anfang getan hat, dann hat man jetzt halt die Möglichkeit, einfach den Akku auszutauschen und das Gerät wieder frisch am Start zu haben, mehr oder weniger. Ich glaube aber, es ist nicht dazu geeignet, jetzt unterwegs jetzt einfach mal den Akku raus und reinzuschieben, um jetzt die Akkulaufzeit generell unterwegs zu erweitern, weil man muss halt die 2 Schrauben lösen, man muss dann halt einen Torx-Schraubenzieher dabei haben, wenn man den Akku austauschen will. Ich glaube, der Gedanke war jetzt bei JBL nicht, dass man halt unterwegs seine Akkulaufzeit verlängern kann, sondern dass man generell sein Produkt wieder instand setzen kann, wenn der Akku nicht mehr das ist, was er früher einmal war. Gut, das zum Kurzreview zur JBL Extreme 3. 4. 3 haben wir schon lange.
Ich wollte gerade sagen.
Haben wir schon lange besprochen. Oder es ist besser gesagt, es ist ein Jahr her. Weil sie bringen ja meistens jedes Jahr eine neue Produktgeneration raus. Zumindest bei den Brot- und Butterprodukten wie zum Beispiel der Flip oder die Extreme oder der Clip etc. Da gibt es ja meistens jedes Jahr eine Produktaktualisierung und so wie jetzt auch bei der Extreme 4. Und solche Tests, wo man halt einen direkten Vergleich hat, die machen mir persönlich immer am meisten Spaß. Und deswegen freue ich mich auch, weitere Produktgenerationen testen zu können. Vielleicht kommt ja denn auch der neue Clip bei mir an oder auch die neuen anderen Produkte. So ein kleiner Hinweis in Richtung JBL. Da fehlt noch ein bisschen was. Gut, in diesem Sinne, dann würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht, Thomas, oder?
Ja, am Ende angelangt sozusagen. Genau.
Ja, sind so in unserer üblichen Zeit angelangt. Dann hören wir uns, wenn alles gut geht, am nächsten Wochenende wieder. Wissen dann, wie die neuen iPads aussehen werden. Und wir wissen auf jeden Fall, dass wir ein Thema für die nächste Sendung haben.
Meinst du?
Ja, ob wir dann positiv oder negativ darüber berichten, das liegt in der Hand von Apple. Baut also gute Produkte, dann reden wir auch positiv, positiv über die Produkte. Okay, also. Kurz und schmerzlos. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Ciao.